Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit einer Sonderfolge, in der wir uns vor allem der Jugend des FC Ingolstadt widmen. Und das tun wir mit zwei wirklich tollen Gästen. Seid gespannt.
Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Heute mal wieder mit einer Sonderfolge. Die älteren Zuhörer unter euch werden sich noch erinnern, wir haben eigentlich ursprünglich vorgehabt, den Gesamtverein FC Ingolstadt zu beleuchten. Und nicht nur die Profimannschaft, allerdings ist das im letzten Jahr durch die sportlichen Ereignisse der Profimannschaft doch manchmal etwas hinten runtergefallen. Umso mehr freue ich mich, dass ich heute Gäste hier begrüßen darf im Schanzer Zeitspiel. Wir sitzen heute zu viert am Audi Sportpark, hatte wie immer den Martin bei mir.
Hi.
Aber ich habe jetzt zwei Gäste dabei. Zum einen Sabina Wittmann und Fabian Reichler. Beide ihres Zeichens Jugendtrainer beim FC Ingolstadt. Und in dem Zuge würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr unsere Einladung angenommen habt, hier im Schanzer Zeitspiel zu sein. Und willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Servus.
Hi. Servus.
Ja, ich denke, den meisten Zuhörern ist euer Name nicht unbedingt so bekannt. Sabina, bei dir schon eher. Fabian, ich glaube, dich kennt niemand. Von dem her. Wäre es ganz gut, wenn ihr euch einfach beide mal so ein bisschen vorstellt. Einfach nur ein paar Sätze dazu. Ja, was macht ihr beim FC Ingolstadt? Wie lange seid ihr beim FC Ingolstadt? Und boah, was kommt in der neuen Saison mit euch auf uns zu? Freiwillige vor, wer will zuerst? Sabina?
Also ich bin seit 2005 beim Verein tatsächlich schon. Habe hier als Spielerin begonnen. Damals noch in der U17-Mannschaft, also U17-Mädels. Bin dann zu den Damen hoch. Und im Zuge dessen, nach einem Jahr Auslandsaufenthalt von der Schule aus, bin ich dann ins NLZ gerutscht, damals in der U10 trainiert. Und dann habe ich eher meine mäßig erfolgreiche Karriere als Spielerin von Jahr zu Jahr mehr ausklingen lassen und bin dann ins Trainergeschäft eingestiegen oder da auch irgendwie ein bisschen Step für Step auch mehr eingetaucht. Habe dann eine U11 trainiert, eine U13, eine U14 und mein letztes Jahr dann bei Roberto Petzl eben mit Thomas K. Co-Trainer in der U19. Und ja, am Ende, glaube ich, war so das Highlight für Fabi und mich. Kann ich jetzt einfach so behaupten, dass wir zusammen eben die letzten 5 Spiele zusammen die U19-Bundesliga-Mannschaft betreuen durften. Ja, nebenher studiere ich Sportwissenschaften in München, in der TU. Sollte das jetzt hoffentlich auch in diesem Jahr dann fertig machen. Und was ein bisschen schwierig ist, weil es natürlich hier schon sehr zeitintensiv ist. Ja, und in der kommenden Saison, wenn ich das jetzt gleich mal vorwegnehmen darf, die Frage, werde ich die U16 betreuen und nebenher die sportliche Leitung U15 abwärts dann begleiten.
Ja, bei mir ist es noch nicht ganz so lang. Ich bin jetzt seit 2015 im NLZ, aber auch als erste Trainerstation, fußballerisch selber jetzt leider nicht so erfolgreich gewesen. Auch gleich hier angefangen im NLZ dann, damals noch in der U12 als Co-Trainer, da war ich dann 2 Jahre, bin dann letztes Jahr zum Patrick Kaub in die U17, ja, wo wir dann auch coolerweise dann in die Bundesliga aufgestiegen sind und dann letztes Jahr das erste Mal eine eigene Mannschaft betreut, war da U14-Trainer, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann die Verschiebungen gab, wo dann die Sabrina gesagt hat, hey, wie sieht's aus, hast du Bock mit hochzugehen in die U19? Wie sie ja schon angesprochen hat, auf jeden Fall ein absolutes Highlight dann auch gewesen, ja, auch wenn es schwierige und intensive Tage waren oder Wochen waren, mit sehr viel Zeitaufwand und auch den einen oder anderen Tagen, wo wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt haben, war es auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis und durfte dann oder darf jetzt, nachdem die Sabrina ja jetzt die Leitung da übernommen hat, die U15 in der kommenden Saison trainieren und dann wieder mit den Jungs, mit die ich letztes Jahr einfach mitten in der Saison verlassen habe, nochmal eine neue Saison angreifen.
Jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich kann einfach ein bisschen auf die letzte Saison zurückschauen. Also generell war es natürlich auch im Jugendbereich einfach eine sehr spannende Saison in Ingolstadt. der U17 und der U19 in der Bundesliga jeweils. Und auch für euch beide, jetzt gerade angekündigt, du hast schon gesagt, Sabina, das war wahrscheinlich das Highlight überhaupt, dass ihr die U19 dann ab April, ja, verbessert mich, wenn ich Quatsch rede, das ist immer wichtig, ab April übernommen habt, nachdem Robert Pötzold dann in die U17 gegangen ist, um da interessant zu übernehmen. Und er hatte da die Ehre, für einige Spiele dann wirklich nochmal zu zeigen, was in euch steckt. Du durftest als Cheftrainer ran mit hier Fabian Esko und auch zusammen mit Rav Kunisch. Erzähl doch gerne mal, Fabian hat es gerade schon angeteasert. Es gab Phasen, die waren toll, es gab vielleicht auch Phasen, die waren ein bisschen kompliziert. Magst du da ein bisschen einsteigen? Was soll?
Ja, natürlich.
Helle uns.
Ja, dadurch, dass ihr jetzt die sportliche Leitung 11-15 übernimmt nächstes Jahr, muss ich da wirklich aufpassen, was ich sage. ist natürlich eine ganz andere Welt. Also du kommst aus der U14 Förderliga, wo du keinen Ergebnisdruck hast, wo du es gibt keinen Aufsteiger, es gibt keinen Absteiger, die Tabelle läuft so nebenher. Da geht es einfach wirklich dann nur noch darum, dass ja die meisten Spiele haben die gleiche oder ähnliche Spielzeiten und dann kommst du auf einmal in die U19, eigentlich ja fast schon Profibereich oder Profi-ähnliche Bedingungen auf jeden Fall. Und ja, es ist dann nicht nur ein Zeitaufwand ein anderer. Ja, du hast dann mit diesen ganzen, mit den Analysen, Gegneranalyse, Eigenanalyse, wo du dich auch dann, du hast mehr Einheiten, du konzentrierst dich dann wirklich nur noch einfach auf dieses Erfolgserlebnis oder du willst halt einfach nur noch am Wochenende diese 3 Punkte erholen und das ist alles, was für dich zählt. Schon ein sehr, sehr großer Umschwung gewesen. Und dann natürlich auch, ja, weil es ja schon relativ überraschend war, also es, glaube ich, lief innerhalb von 2-3 Tagen ab, dass es hieß, okay, jetzt ab Mittwoch oder ich glaube Mittwoch war es, übernehmt ihr da die U19 und betreut am Wochenende schon das erste Spiel mit Ralf zusammen, war es schon eine intensive Zeit. Ja, da musste ich erstmal ein neues Spielsystem, also ich kannte das schon spezielle Spielsystem, würde ich jetzt mal sagen, von Roberto noch nicht oder noch nicht so intensiv. Erstmal reinfuchsen, ja, erstmal die ganzen Begrifflichkeiten lernen, einfach den Ablauf, ja, wie läuft es überhaupt, wie ist die Trainingswoche in der U19 und dann ist es natürlich schon von Zeitaufwand, den du dann da hast, dass du dich da bestmöglich auch oder mit den Jungs ja dann vorbereitest. Und deswegen natürlich auch durch diese intensive Zeit oder durch diese intensive Anfangsphase ein paar Situationen, wo man da vielleicht mal nicht einer Meinung ist. Und deswegen gab es dann die ein oder andere Diskussion, was natürlich überragend war, weil es, glaube ich, nicht nur uns in diesen 5 Wochen brutal weitergebracht hat, sondern vor allem mich halt auch. Und deswegen ist es auch im Nachhinein, glaube ich, richtig gut so gewesen, dass wir da über alles diskutiert haben und ich dann mit Sabrina eigentlich so ein enges Vertrauensverhältnis hatte, dass ich da jetzt auch nicht gesagt habe, okay, sondern mich halt dann auch versucht habe zu wehren und versucht habe, meine Argumente mit reinzukriegen.
Wie sehr kanntest du die Spieler schon? Also du warst ja relativ weit weg von dem 19 an sich, aber genau. Ihr seid ja alle doch recht nah zusammen. Waren aber auch, glaube ich, einige Spieler dabei, die erst in der U19 dazugestoßen sind, wenn ich es so im Kopf habe.
Genau, es gab auf jeden Fall viele neue Spieler, ja, die ich jetzt noch nicht so kannte. Klar, man kennt sich halt vom Vorbeilaufen und vom Hallo und Servus sagen, aber noch nicht, wie tickt die der Einzelspieler. Ich hatte halt das Glück, dass ich ja davor in der U17 war und da einige Spieler dann rausgekommen sind in der U19, wo ich dann eigentlich schon die gute halbe Mannschaft, sag ich mal, jetzt selbst trainiert hatte und selbst kannte. Deswegen war das überhaupt nicht schwer und das ist ja eine überragende Truppe gewesen, die es auch alles andere schwer gemacht hat, sich da einzufinden. Deswegen hat es mir geholfen, dass ich die auf der 17. Zeit kannte und natürlich auch einfach der Charakter von den Spielern, dass es nicht unglaublich schwer für mich war. Oder für uns war ja Ralf kannte sie ja auch eher weniger.
Genau, muss man vielleicht dazu sagen, Ralf war davor auch in der U17 letzten Saison, sondern wurde dann auch in die U19 abgerufen.
Ja, Sabrina, wir haben es gerade gehört. Der Fabian hat es ab und zu mal zumindest gewehrt. Er versucht seine eigenen Ansichten zu sagen. Ja, wie weit hat er es geschafft? Oder hast du dir da lieber nicht reinreden lassen?
Doch, auf jeden Fall. Auch wenn ich mich jetzt selbst noch ein bisschen kritisieren muss dafür, dass ich natürlich schon nicht so mega einfach bin. Deswegen glaube ich, hat er das jetzt auch sehr, sehr einfach und sehr nett formuliert, aber ich glaube, ich bin schon ein richtiger Dickschädel und lebe dann auch mal in meiner Emotionalität und Fabi hat es in der Zeit gut aufgefangen und aber auch in den richtigen Momenten immer wieder kanalisiert und mir da halt volle Rückendeckung gegeben, weil ich meine, ich glaube, diese Dreier-Kombi war für Außenstehende sehr speziell, weil wir doch, wenn du es von draußen betrachtest oder jetzt wirklich nicht viel mit der Materie zu tun hast, dann wirklich dir überlegst, okay, krass, wer hat das entschieden? Weil ich jetzt als Frau da in dem Geschäft, dann Fabi ist Anfang 20 und Ralf, der natürlich mit seiner Erfahrung und auch mit den Profijahren damals auch überhaupt nichts mit der Mannschaft zu tun hatte oder jetzt auch weniger da ist, weil wir ja in der Regel die ganze Woche da sind und uns mehr mit der Sache beschäftigen konnten als jetzt Ralf. Aber die Kombi war eigentlich hervorragend. Also für mich war es ganz klar, als da Roland und Roberto mit mir gesprochen hatten, ob ich das machen würde, da war für mich sofort klar, dass ich Fabi mit hochziehen wollen möchte oder werde, weil eben aufgrund dessen, dass er sich traut, mir oder dass er bereit ist dazu, mir Kontra zu geben, war ein heftiger Grund, aber auch, ja, weil ich auch weiß, wie er mit den Spielern umgeht und weil ich auch weiß, dass er einfach ein unglaublich guter Trainer ist. Und ja, am Ende war es vielleicht auch mit dem Argument so, dass wir da Meinungsverschiedenheiten hatten, aber wie der Fabi schon gesagt hat, glaube ich, war das notwendig, dass wir da auch erfolgreich sein können, weil wir viele Dinge halt dadurch hinterfragt und reflektiert haben. Aber auch für uns einfach, weil du bist ja dann in einem Film und hast deine Meinung und es ist dann schwer, immer von rechts, also rechts und links rauszugucken. Und deswegen war es perfekt so. Also, auch wenn wir dann vielleicht nach der Saison 2 Tage Abstand voneinander gebraucht haben, war es richtig überragend.
Du sprichst es schon an, also es ging mir eigentlich ähnlich mit dem von außen sehen, oh, interessante Kombination und dieses viele Köche verderben dem Brei-Gefühl. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war da die Aufgabenverteilung zwischen euch drei? Wie hat das funktioniert? Also vor allem, ach, was hat dann Ralf in so einem Dreiergespann dann für eine andere Aufgabe, die ihr vielleicht habt, wo du auch sagst, okay, er ist nicht so nah an den Spielern, die ihr das vielleicht vorher wart, vor allem du kennst die Spieler ja sowieso. Kannst du uns ein Gefühl dafür geben oder könnt ihr uns ein Gefühl dafür geben? Gab es da eine Aufteilung? Oder habt ihr quasi irgendwie doch alle alles gemacht? Oder ist da vielleicht einer von euch einfach für einen gewissen Motivationsfaktor oder noch wichtiger?
Also die Aufteilung war natürlich, was jetzt die Trainingsplanung und Analyse anbelangt hat, war jetzt schon vorwiegend bei mir und Fabi jetzt. Wir haben uns das auch teilweise dann aufgeteilt, auch Gegner und Eigenanalyse, weil es ja doch relativ viel ist dann und wir auch der anderen Sache noch nebenher gemacht haben. Skillslab, Fabi jetzt vor allem Skillslab oder sonstiges. Ralf hat auch Zugriff auf die Spiele gehabt, der hat sich auch einen Überblick von der Sache verschafft und wir haben in der Regel dann ein kleines Training vorbereitet. Ralf kam dann nachmittags immer dazu, wir waren immer vormittags schon da. Und ich glaube, dass die Kombi einfach auch so cool war, weil Fabi kannte die Jungs und Fabi hat, glaube ich, auch eine relativ eine gute Basis immer mit Spielern. Das war ja auch spannend, dann anzusehen. Dass er schon relativ, also dass er die Jungs auch auf seine Art und Weise immer gut motivieren konnte. Und Ralf war halt mit seiner Erfahrung einfach auch gut für die Jungs. Also wenn ein Ex-Profi erzählt, okay, das so und so ging es mir und ich weiß, wie es euch geht, dann ist das für meine paar Bayernligaspiele, die ich habe, und jetzt will ich dich nicht diskriminieren, wenn
ihr. Wir lassen es oder werden es lieber nicht.
Nochmal eine andere Sache, als wenn jemand erzählt, hey, ich habe in einem ausverkauften Stadion gespielt. Und ich glaube, deswegen hat sich es mega gut ergänzt. Also, Erfahrung und aus dem, wo die Jungs hinwollen, mit unserem vielleicht jungen Elan. Aber der Fabi hat es vorhin schon gesagt, also das hätte nie so gut funktioniert, wenn erstmal die Vorarbeit nicht so überragend gewesen wäre, weil wir waren da, war ja unproblematisch, also vermeintlich unproblematisch, die Mannschaft so zu übernehmen, aber auch weil die Spieler einfach, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine geile Charaktertruppe erlebt wie die Jungs. Also es war schon. Also allererste Sahne, also wenn ich an die Jungs denke, kriege ich teilweise wirklich Gänsehaut, weil die haben es schon sehr einfach gemacht.
Ja, machen wir doch da gleich irgendwie weiter. Ihr seid Dritter geworden am Ende. Wollt ihr mal so ein bisschen die Mannschaft und die Spieler, die die Mannschaft ausgemacht haben und was die Spieler vielleicht auch an sich ausgemacht haben, irgendwie ein bisschen vorstellen? Wie so eure grobe Startelf in den letzten Spielen auch ausgeschaut hat, welche Spieler jetzt auch irgendwie rausgekommen sind? Und wo ihr euch vorstellen könnt, dass sie jetzt auch einen der nächsten Schritte machen?
Es ist eine Floskel im Fußball, ich weiß, aber ich kann aus der Erfahrung von dem letzten Jahr wirklich sagen, dass die Gemeinschaft gewonnen hat. Ja. Also ich glaube, dass das auch für uns, also es war der Grund, warum wir Dritter geworden sind, wenn wir jetzt sehen, dass wir hatten, glaube ich, mit Jalen Hawkins, wer war noch aus der, der schon mal Bundesliga gespielt hat, Jalen. Ich glaube, wir hatten drei Spieler, die vorher Bundesliga-Erfahrung hatten. Philipp
Hermann.
Philipp Hermann und Schelle.
Schelle.
Aber auch nicht als erster Keeper, sondern Ersatzkeeper. Und der Rest waren einfach Spieler, die noch nie Junioren-Bundesliga gespielt haben, also weder unter 17 noch unter 19. Und deswegen, wenn ich jetzt den Wert des Kaders, finde ich so, von anderen LRZs sehe, jetzt auch vor allem Bayern München, bestes Beispiel natürlich, die ja schon gut Geld ausgegeben haben für Spieler, dann individuelle, also wir haben ja weltweit teilweise geholt und ja, dann kann ich schon sagen, dass wir unglaublich gute Fußballer drin hatten, sonst sieht man jetzt auch, dass der eine oder andere oben ist oder ja, mit Max Breunig, der jetzt zu den Würzburg Kickers zurückgegangen ist, ja, der 15 Tore in der Bundesliga gemacht hat, die macht man jetzt auch nicht so beim Vorbeilaufen, aber nichtsdestotrotz war unsere größte Stärke einfach das Kollektiv, also wir haben, wie wir verteidigt haben, so haben wir auch die Tore geschossen, also immer mit einer unglaublichen Intensität und mit einem unfassbaren Aufwand und ich glaube, dass eben die Charakterstärke der Jungs, das ist, du kriegst nicht, wenn die Jungs nicht so ein Kollektiv sind und so charakterstark, kriegst du nie so viele Jungs so zum Laufen, wie die Jungs gelaufen sind. Also das war schon, wäre glaube ich vermessen, da jetzt zu sagen, ich will den einen oder anderen rausheben. Aber ja, natürlich, wenn Max nicht 15 Tore schießt, dann hast du 15 Tore weniger und einige Punkte weniger, aber auch in den Spielen, als Max jetzt nicht dabei war, weil er vielleicht bei der U21 war und das war ja am Ende jetzt auch nicht, der war jetzt nicht bei allen 5 Spielen dabei. Sind andere Spieler in die Fußstapfen getreten. Also wir hatten in dem Jahr schon, wir hatten einen großen Kader, aber auch viele Verletzungen und die Jungs haben es trotzdem immer wieder geschafft. Roberto hat das immer als Puzzleteil von außen, ist es gar nicht aufgefallen. Wir haben einfach dieses Teil wieder reingeschickt und anders ist dafür in die Preschen und hat auch eine Chance bekommen. Also das muss man auch sagen, ja, wenn sich einer verletzt hatte, ein Leistungsträger und ein anderer die Chance bekommen hat, dann hat er die immer sehr adäquat und gut genutzt. Also deswegen, ich glaube, das war das Erfolgsrezept. Von über die ganze Saison, über die 5 Spiele.
Ja, also man muss schon dazu sagen, oder es wäre wahrscheinlich jetzt einfach unfair, wenn man sagt, okay, wir heben bestimmte Spiele hervor. Natürlich, wir haben zwar jetzt Namen, wenn man jetzt die letzten Testspiele nur der Profis anguckt, dass da ein Paul Polauke dabei ist, ein Lukas Schellenberg, ein Philipp Bilbia und Jorgo Pentidis und Simi Kraus natürlich. Also man könnte jetzt eigentlich die komplette Mannschaft aufzählen.
Ja, ich glaube auch, dass die Spieler, die jetzt oben dabei sind, irgendwie positionsgebunden irgendwie halt den Kader der Ersten ersetzen, was jetzt aber nicht unbedingt heißt, dass wenn Tim Kraus oder so nicht da auch auf dem Niveau der Höhe war zum Beispiel.
Und deswegen, also man muss auch dazu sagen, also so war mein Eindruck, man hat einfach eine funktionierende Mannschaft vorgefunden. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da was komplett Neues gemacht haben, sondern wir sind da rein oder die Sabrina war ja sowieso schon dabei, aber auch der Ralf und ich und das Team hat funktioniert. Und was für mich so der größte Eindruck vom Kader einfach war, ist, wie die Sabrina schon angesprochen hat, einfach der Charakter von dem Team. Ja, die Intensität im Training, der hat es gescheppert ohne Ende, ja, und du wusstest ganz genau, so wird es am Wochenende auch sein. Ja, und dann war es halt so. Und dann, wenn du nur an die Spiele zurückdenkst, ja, wenn du dann 3-0 in Augsburg gewinnst und die da einfach ein Feuerwerk abliefern, wo dann auch einfach Spieler nicht dabei waren, wie jetzt Maxi Breunig zum Beispiel, und dann einfach andere getroffen haben, das zeigt einfach, wie gut die Qualität des Kaders war und welche Charaktereigenschaft einfach das Team hatte.
Ja, das war echt so oft so, dass sie eben, also klar, wenn ein Tor geschossen wird, ist Lärm, aber die sind sich teilweise Brust an Brust angesprungen, wenn sie einen Zweikampf gewonnen haben in der eigenen Box. Und manchmal wusste ich gar nicht, was ich jetzt gerade besonderer finde. Vor allem jetzt auch Herr Paul, erinnere ich mich da gegen
die Kickers,
als er da dieses Tor macht und Heidenheim.
Heidenheimer, stimmt.
Also sich dadurch zwei Spieler durchtankt und ist einfach voller Kraftakt und er einen 1-0-Treffer macht und
eine Minute später kratzt er den Ball hinten von der Linie, wo fast der Ausgleich gefallen wäre, ja. Und das war einfach so das sinnbildlich, einfach für das Team.
Ja, oder mal kratzt er mit einem zerrissenen Trikot, Schramm überall. Weil es war was Besonderes und ja, deswegen glaube ich, dass es schon einige gibt, die es, wenn sie die Chance bekommen, das ist ja, glaube ich, immer so dieses. Das größte Manko dann, also jetzt nicht nur bei uns jetzt, sondern es ist immer, glaube ich, die Jungs brauchen eine Weile, aber ich glaube, dass da schon viel Potenzial in dem einen oder anderen steckt. Sonst ist es jetzt so, dass es viele gibt, die jetzt gerade die Chance bekommen. Also, und es auch eigentlich ganz okay machen, wie sie jetzt so mitbekommen haben.
Also, kurz gesagt, eine geile Truppe, wie du sagst.
Absolut.
Ja. Ja, du sprichst schon erst ein bisschen an. Also, wie läuft denn hier so der Austausch, die Zusammenarbeit nicht nur zwischen euch, zwischen den einzelnen Jugendmannschaften, sondern eben auch dann zwischen den Profis? Wie geht man da aufeinander zu und würdet ihr, wenn ihr jetzt seht, okay, der hat richtig Potenzial, der eine, geht ja dann auch mal zu U21, zu Profitrainer eventuell und sagt, schau dir den mal genauer an, kann man den nicht mal hochziehen? Oder wie funktioniert da der Austausch zwischen den einzelnen Mannschaften, um da eben auch vielleicht die Entwicklung der einzelnen Spieler gewährleisten zu können? Können wir da ein bisschen was zu sagen?
Ja, ich bin da natürlich durch die 5 Wochen jetzt nicht so oft in der Situation gewesen, dass ich da jetzt im Austausch mit der Movie-Abteilung war, aber vielleicht mal um unten anzufangen, jetzt bei den kleineren auch oder bei den Mannschaften um 13, 14 und 15, das ist, glaube ich, schon ein brutaler Austausch. Also wir sind ja alle ein extrem junges Team, wir sind alle extrem dicke miteinander eigentlich und arbeiten da oder sitzen ja auch täglich nebeneinander. Und da spricht man natürlich schon über dann Spieler, wo es dann einfach nur, klar, das ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht das Interessanteste, aber wo es halt darum geht, einfach mal einen Spieler in einen Jahrgang drüber spielen zu lassen oder einfach mal sagen, hey, schaut euch mal die an. Und sonst, also Profi, der Übergang zum Profibereich, da musste wahrscheinlich dann eher die Sabrina drauf eingehen, weil sie doch ein Jahr lang da dann involviert war und nicht nur wie ich, zwei Monate.
Ja, also es ist am Ende ja relativ, also gar nicht so wenig gewesen, also mehr als davor, am Anfang war es ja relativ, also wir waren keiner oben. In erster Linie, wenn die U21 Spieler gebraucht hat, also wir haben uns dadurch, dass wir zusammensitzen mit Tobi und Chris, konnten wir uns da austauschen, auch mit Roland. Es gibt Kader-Meetings, in denen auch Flo C. immer dabei war, wo man dann auch spricht, wie ist die Perspektive von den Jungs, macht Sinn, die vielleicht in dem Moment mit hochzunehmen. Nichtsdestotrotz war es auch so, dass die Profitrainer auch Spiele gesehen haben. Also jetzt am Ende war Thomas Linke dann auch oft da oder Flo C. hat sich viele Spiele geguckt, dann Sebastian Kloss ist auch so ein Bindeglied zwischen Jugend und Profibereich. Ja, anbieten ist schwierig, weil du natürlich auch nicht weißt, welche Positionen brauchen die oben, ist ja schon mal sehr positionsgetreu, wenn dann Kevin Sechser ausfällt, dann kannst du nicht einen Außenverteidiger anbieten, also es kommt dann meistens von oben, aber ja, man spricht schon drüber, also vor allem Roland und klar, am Ende war es dann auch oft so, dass Michi Henke, also Tommy Oral war, dass es dann schon gefragt hat, hey, bei Max Breunig, der am Ende dann noch mittrainiert hat, wann trainiert er bei uns, wann trainiert er bei der U19 und wo spielt er, weil er dann ja U19, U21 und Profis war dann ein bisschen, ja, das war dann halt einfach der normale Weg zwischen Tür und Angel, wie man sich halt sieht und darüber spricht. Aber in der Regel kommst du von oben nach unten.
Da merkt ihr wahrscheinlich auch Unterschiede irgendwie, wie wer ja gerade irgendwie einfach ja, das kleine Amt inne hat, oder? Man merkt schon, wer auf Jugend setzt und wer nicht.
Ja, natürlich der Vorteil hier ist, dass wir halt wirklich dann Tür in Tür sitzen und dass wir die Profi-Trainer neben jetzt überspitzig gesagt neben U12-Trainer sitzt und wir da wirklich einfach ja, uns täglich über den Weg laufen und gemeinsam auch immer ins Gespräch kommen und dann ist es natürlich einfacher, dann ist natürlich der Austausch mehr da und dann kann man natürlich auch mehr über den einen oder anderen Spieler dann sprechen, was dann vielleicht wenn es eine andere Lokalität wäre, wenn jetzt die Profitrainer in einem anderen Trakt sitzen oder in einem anderen Gang oder sonst was, dann wahrscheinlich eher schwieriger wird und das ist natürlich dann hier schon optimal, wo du dann wirklich, ja, auf Glück gesagt, einfach nur eine Tür weitergehst und dann kannst du über die Lizenzspieler reden.
Du hast ja immer so ein bisschen abwertend will ich es nicht sagen, aber ich finde U14 und 15 und 16 auch total interessant, weil das ist natürlich nicht so interessant und das hängt ja alles irgendwo zusammen. Deswegen eine Frage, die wir uns auch vorhin gestellt haben, ihr habt verschiedene Jugendmannschaften betreut über die Jahre hinweg, dann gibt es sowas wie eine übergeordnete Marschrichtung, eine übergeordnete Taktik ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man hört ja öfter mal von irgendwelchen größeren Mannschaften, dass es da so eine Ausbildungsstrategie gibt, dass jede Mannschaft eine gewisse Formation spielen soll, eine gewisse taktische Ausrichtung spielen soll. Gibt es irgendwas in die Richtung beim FC Ingolstadt auch oder ist es wirklich so, wie der Trainer, der jetzt gerade seine Jugendmannschaft betreut, zieht da seinen eigenen Stiefel auf?
Nee, also das gibt es. Ansonsten hätten wir Probleme mit der Lizenzierung. Also es ist wichtig, dass wir ein Konzept haben. Wir haben ja auch 3 Sterne. Also es gibt dieses DFL lizenziert, die Nachwuchsleistungszentren und es gibt das höchste sind 3 Sterne und wir haben jetzt das zweite Mal hintereinander schon 3 Sterne. Und natürlich dadurch, also Roland Reiche, ich weiß gar nicht, vor 6 Jahren ist er, glaube ich, gekommen, hat sein sportliches Konzept hier mit reingebracht. Und Es mag im ersten Moment vielleicht sich ein bisschen lose anhören, aber unser sportliches Konzept ist, dass wir diese ganzheitliche Ausbildung, die immer so groß gepriesen wird, dass wir die wirklich leben wollen. Also am Ende des Tages muss man ganz realistisch sagen, auch wenn es ein Erfolg in der U19, dritter Platz, überragend ist und auch enorm wichtig im Leistungsbereich, bilden wir keine Mannschaft aus, sondern unsere Aufgabe, unser übergeordnetes Ziel ist, dass wir ja, 1, 2, 3 pro Jahr, 3 werden schon viel, wenn wir jedes Jahr 3 rausbringen werden, war ein Wahnsinn, in den Profibereich bringen wollen. Und das heißt, wir müssen unsere Spieler so individuell, erfolgreich, was jetzt taktischer Natur anbelangt, technischer Natur, aber auch vielleicht, also auch persönlich, also Charaktereigenschaften oder mentaler Hinsicht. Und deswegen ist die Vorgabe von Roland Reichen, dem sportlichen Leiter, dass unser Blumenstrauß, den wir den Jungs überreichen, dass er so bunt und so vielfältig wie möglich ist. Also ich glaube, dass unser NLZ sich nicht insgeheim, sondern wirklich auch offensichtlich über unsere technische Ausbildung auszeichnet, also vor allem in den unteren Jahrgängen. Wir trainieren unglaublich viel in kleinen Stationen, kleinen Gruppen. Unsere Spieler müssen alle, und da darf ich jetzt auch kurz andere NLZs kritisieren oder Namen zu nennen, gibt es wirklich Spieler, die aus anderen NLZs bei uns Probetraining machen, weil sie vielleicht aussortiert wurden oder wie auch immer und halt nicht mit beiden Beinen einen Flugball schlagen können. Und bei uns ist wichtig, dass vor allem Defizittraining, schwacher, starker Fuß, dass wir da mit alle Techniken trainieren. Wir trainieren Fallrückzieher, wir trainieren Drehkopfstoß, wir trainieren Fintierbewegungen. Also unsere technische Ausbildung ist so vielfältig wie möglich und soll auch so also der Spieler soll alles haben. Und wir haben keine Vorgabe. Bist du so? Oder?
Nö, ist gut. Okay.
Wir haben keine Vorgabe von
irgendwas. Du bist ja ein bisschen erprobter als in so einem Interview.
Ja, wir haben keine Vorgabe. Wir haben keine Vorgabe, was das System anbelangt. Einfach auch aus dem logischen Grund, und das ist für mich vollkommen nachvollziehbar, was Roland da sagt. Wir wissen ja nicht, welcher Trainer da oben ist. Das heißt, wenn wir jetzt jahrelang 4-3-3 einstudieren und am Ende haben wir einen Trainerwechsel bei den Profis und der Junge hat jetzt 6 Jahre in 4-3-3 gespielt, aber der Trainer spielt in 4-4-2 oder in 3-5-2 oder was auch immer, dann hat er einen klaren Wettbewerbsnachteil. Und deswegen ist die Ausbildung sehr vom Trainer, also die taktische Ausrichtung sehr vom Trainer abhängig, aber ich glaube schon, dass wir uns in unseren Mannschaften mit einem sehr zielstrebigen Spiel, im Vertikalspiel auszeichnen. Wir sind der Ansicht, dass es nichts bringt, 80% Ballbesitz zu haben. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch gesehen in dem Jahr, dass wir Phasen hatten, wo wir unglaublich viel Ballbesitz hatten. Unter Tommy Oral hatten wir teilweise seit 30%, 20% und haben die Spiele gewonnen. Also wir wollen den Ball so viel und so oft wie möglich dorthin bringen, wo es gefährlich wird, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach steigt, dass wir ein Tor erzielen. Und genau das ist, glaube ich, so die Marschroute, die wir im NLZ fahren. Und auch sehr erfolgreich, glaube ich, so, wenn man das jetzt über die Jahre hinweg sieht. Kannst du das ergänzen?
also Sabrina hat eigentlich schon alles gesagt. Wie gesagt, es gibt da wirklich keine krassen Vorgaben, was Systeme und sonst was angeht. Was glaube ich noch schon uns einfach unterscheidet von den anderen NLZs, nicht nur in Bayern, sondern ich kenne jetzt nicht jedes einzelne NLZ in Deutschland, aber ich glaube, ich würde jetzt einmal behaupten, dass wir da schon ein bisschen eine andere Richtung fahren, eine andere Marschroute haben, auch einfach mit den Technikausbildungen, dass wir nicht großen oder der bei uns steht einfach das Ergebnis nicht an erster Stelle. Ja, natürlich ist es geil, ein Spiel zu gewinnen, natürlich ist es auch ein geiles Hallenturnier zu gewinnen oder ein Sommerturnier oder was auch immer. Aber uns geht es einfach nur darum, dass wir jeden einzelnen Spieler weiterbringen. Ja, und wenn das Ergebnis darunter leidet, dann ist es halt so. Also das ist einfach nicht an erster Stelle, sondern wir wollen jedem Spieler einfach die beste Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln. Und es gibt auch nicht die ersten 11 und die anderen 5 spielen alle 3 Wochen mal, sondern besonders jetzt von U11 bis U15, ja dann U16, U17, U19 ist es natürlich dann mehr, ja, weil du einfach die Klassen halten musst, wo du ja in der U13, U14 jetzt, wie ich vorhin angesprochen habe, jetzt einfach diese Förderliga hast, wo du nicht die Klasse halten musst, sondern wo du einfach frei von Ergebnissen spielen kannst, ja, und wir das dann auch so machen. Ja, also wir lassen dann keinen Spieler mehr 90 oder du spielst 325, also 75 Minuten auf der Bank schmoren, sondern da kommt wieder zum Einsatz und es will jeder spielen, was jetzt bei den anderen NLZs halt dann eher nicht so der Fall ist, sondern da dann schon einfach mehr auf das Ergebnis gezielt wird und bei uns einfach auf die Ausbildung und auf die technische Version der Ausbildung.
Was für uns auch mal ein Wettbewerbsnachteil ist, weil leider wenn wir jetzt einen Spieler wollen und sagen, hey, ihr Sohn bekommt die gleiche Spielzeit wie der andere und es gibt eine Auswahl zwischen dem und dem NLZ, dann gehen ganz viele Eltern auch einfach zu den besser platzierten. Also es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Wir haben uns auf jeden Fall schon, glaube ich, sind da sehr gewachsen in der Entwicklung, was auch unsere Außendarstellung anbelangt. Aber wir müssen trotzdem ganz oft darum kämpfen, dass wir sagen, hey, wir spielen halt nicht so, dass wir Erster in der Förderliga werden, oder Erster ist jetzt vermessen, aber dass wir Dritter in der Förderliga werden, ne? Sondern uns ist es wichtig, dass wir ausbilden. Und ausbilden bedeutet vor allem in diesen Bereichen, dass wir halt auch sehr unterschiedliche Körpergrößen von unseren Spielern haben. Ja, also die Füße sind auch sehr, vor allem im Längenwachstum natürlich extrem unterschiedlich. Und wenn einer halt schon im Längenwachstum ist und einfach drei Köpfe größer, dann hat er auch einfach eine andere Schnelligkeit oder eine andere Dynamik oder eine andere Muskulatur. Und wenn wir da kleinere Spieler haben, die halt dann trotzdem die gleiche Spielzeit bekommen, dann wirst du teilweise halt überlaufen. Aber das nehmen wir in Kauf und da muss man auch ganz klar sagen, es ist von unserer NLZ-Führung, also sei es auch von der organisatorischen Leitung, die natürlich die Ergebnisse auch ein bisschen Überblick haben müssen, oder jetzt auch von Roland, das ist trotzdem, ich bin noch nie gefragt worden, hast du das Spiel verloren? Also ich erkenne das von anderen NLZs auch deutschlandweit, dass die teilweise sich dann halt auch rechtfertigen müssen, warum sie in der U14 ein Spiel verlieren. Das passiert bei uns in der Regel nicht.
Wie wäre denn der normale Werdegang? Also, vorhin haben wir es ja schon gesagt, was vorher bei der U14? Nee, vor 15?
Letztes Jahr war ich bei der U14.
Ja, und jetzt nimmst du dann quasi dann wieder auf,
genau,
in den neuen Jahren.
Ja.
Ist das so der normale Werdegang? Du sagst, man geht mit dem Jahrgang mit? Oder wäre es auch durchaus denkbar, dass ihr einen ganz anderen Jahrgang wieder übernimmt?
Also grundsätzlich gibt es da jetzt keine Vorgabe oder keine Abmachung, dass du sagst, okay, der U14-Trainer geht in die 15 mit und dann wieder in die 14. Also es gibt auch teilweise einen Anverein, wo sie einfach dann ja die Trainer durchrotieren. Ich glaube, dass bei uns das jetzt nicht davon abhängig ist, dass du sagst, okay, bei uns geht jedes Jahr der U14-Trainer mit in die U15, sondern das wird eigentlich von Jahr zu Jahr neu entschieden. Und deswegen gibt es da jetzt auch nicht diese sagen, okay, du startest da, dann kommst du irgendwann dahin, sondern das entwickelt sich einfach von Saison zu Saison neu. Und das ist natürlich jetzt schon, glaube ich, also wenn ich da jetzt mal kurz drauf eingehe, für mich eine brutale Möglichkeit, weil ich glaube nicht, dass es bei anderen Fußballvereinen ja Leute in den Entscheidungspositionen gibt, die sagen, ey, wir geben einem 22-Jährigen unsere C-Jugend Regionalliga-Mannschaft und lassen den da jetzt mal trainieren, was natürlich dann schon auch wieder einfach für das NLZ bei uns einfach spricht, weil ich glaube, dass die durchschnittlichen 15 Trainer in Deutschland mindestens 10 Jahre älter sind als ich und dann natürlich ist es schon eine brutale Möglichkeit und dann auch einfach eine coole Option, die man hier bekommt.
Also wirklich so, als würden wir uns irgendjemanden herziehen. Aber es ist, Rolands Leitsatz ist junge Leute für junge Leute. Also er will, dass wir ein junges Trainerteam sind, also bewusst so gewählt, also an allen Mannschaften, weil erstmal kommen wir in der Regel alle aus diesem sportwissenschaftlichen Bereich. Also es ist schon wichtig, dass wir da auch irgendwie einen Bezug zu haben. Und zum anderen ist es nochmal was anderes, weil wir auch ein anderes, ja, vielleicht ein bisschen näheres Gefühl zu den Jungs haben, wenn jetzt nicht 30, 40 Jahre dazwischen liegen. Also jetzt, klar, wenn die ältere Mannschaft ist noch was anderes, aber vor allem für die Jüngeren ist es, glaube ich, schon ein anderes Miteinander. Also wir auch im Trainer, also alle Trainer bei uns sind einfach brutal jung. Also U19 ja auch, mein Roberto ist auch noch nicht wirklich, also Roberto ist ja auch noch nicht alt. Deswegen, glaube ich, zeichnet uns das aus und ist bewusst auch so gewählt.
Ist auch bei anderen NLZs nicht so, weil grundsätzlich sieht man ja zumindest auch, wenn man in die Bundesliga schaut oder so, schon ein bisschen den Trend, dass alles immer auch im Trainerbereich jetzt jünger wird, aber wie ist das so bei den anderen 19 Mannschaften auch gerne runter bis zu 14? Ist das nicht so gängig, dass man da auch mal irgendwie, also sich Anfang 30 zumindest irgendwie Trainer hat?
Also ich glaube schon, dass auch viele andere Vereine schon auch ihre Trainer verjüngen. Also dass man schon auch in den unteren Bereich, vor allem in dem oberen Bereich wahrscheinlich dann eher weniger wieder, aber in den unteren Bereich schon immer mehr junge Trainer jetzt mal auflaufen, also wie jetzt mein Eindruck ist. Deswegen glaube ich schon, dass auch dieser Trend vom Profibereich sich einfach in den jungen Bereich da langsam abzeichnet.
Könnt ihr euch das erklären, wo das herkommt, dass das dieser Trend ist?
Naja, ich glaube auch, dass meine ganzen Datenerhebungen und was auch immer, wird ja alles irgendwie auch modernisiert und innovativer und alles irgendwie auch reflektiert. Und ich glaube schon, dass man diese vermeintlichen Laptop-Trainer, über die ja immer irgendwie gesprochen wurde, das ist ja nicht irgendwie, dass du nur den ganzen Tag vor dem Laptop sitzt und den Ding von A nach B schiebst, sondern dass du dich halt schon vielleicht mehr auf den Gegner einstellst, als du es in der Vergangenheit getan hast und das natürlich auch alles mit anderen Tools gemacht wird, als es jetzt vielleicht früher war. Ja, also ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Grund mit ist, aber ja, jetzt, ansonsten, keine Ahnung, einfach Innovation, also.
Ja, also das heißt nicht, dass jetzt nur noch die jungen Trainer gut sind, sondern es gibt ja mit Sicherheit auch, oder nicht nur mit Sicherheit, es gibt ja auch Trainer, die schon älter sind und trotzdem noch überragende Fußballtrainer sind. Aber ich glaube auch, dass das einfach so dieser Punkt, dass halt ja alles viel moderner wird und viel mehr Taktik und Technik einfach hinter dem Fußball steckt und ich nicht mehr mit meinem Notizbuch auf den Trainingsplatz gehe und einfach mal loslege, sondern da einfach eine brutale Vorbereitung, Nachbereitung herrscht. Und ich denke, dass sich einfach dann die jüngeren Trainer, die sich einfach mehr damit identifizieren als schon ein alteingesessener Fußballtrainer, der halt andere Trainingsmethoden hat, die jetzt nicht schlecht sind, oder nicht unbedingt schlecht sein müssen, aber halt einfach vielleicht nicht mehr der Zeit entsprechen.
Ich glaube auch, dass die Ausbildung eine ganz andere ist mittlerweile. Also wenn man jetzt mal die Inhalte von dem Fußballlehrer, glaube ich, jetzt vergleicht mit vor 20 Jahren, dann glaube ich, sind jetzt schon nochmal andere Inhalte, die du da mitbekommst. Und ich glaube auch viel intensiver. Also ich glaube, dass auch auf die Ausbildung der Trainer noch mehr Wert gelegt wird, als es jetzt in der Vergangenheit ist. Also vor allem auch in Deutschland war ja mega die Diskussion, als wir da in der Weltmeisterschaft so früh ausgeschieden sind. Also mag das auf jeden Fall mit begründet sein.
Was mit dieser Verjüngung der Trainer einhergeht, ist auch, dass die meisten Trainer im Profibereich, also diese Trainer, das Konami jetzt mal redet, dass eben da auch diese Profi-Erfahrung dann fehlt. Und genau dieses, bisher war es ja meistens so ein altgedienter Veteran aus der Bundesliga, zweiten Bundesliga herangezogen und alles wird irgendwie auf die Erfahrung geschoben. Ich habe vorhin schon gesagt, es war sehr gut, auch mit Ralf zusammenzuarbeiten, weil man das halt einfach auch mit reinbringen kann. Ins Training, auch in die psychologische Aufarbeitung irgendwo. Meint ihr, dass das nicht irgendwo dann verloren geht? Oder wäre dann der Zusammenarbeit als Co-Trainer vielleicht mit einem Ex-Profi ratsam? Oder denkt ihr, okay, das muss dann nicht sein, solange der Trainer da ist, einfach so dermaßen gut geschult ist, einfach so ein taktisch und guter Typ?
Also mir persönlich macht es auf jeden Fall Mut, dass mittlerweile es Bundesliga-Trainer gibt, die kein Ex-Profi sind. meine Gedanken dazu sind immer, dass ich mir denke, okay, das heißt ja nicht nur, weil du ein guter Fußballer warst, bist du ein guter Trainer. Genauso ist es ja auch andersrum. Also nur weil du dich mit Fußball auskennst, heißt es ja nicht, dass du gleich ein guter Fußballer bist. Deswegen glaube ich schon, dass es einfach jetzt mittlerweile mehr Vereine gibt oder mehr Positionen gibt, die sagen, okay, wir brauchen nicht unbedingt einen Ex-Profi, wenn er ein geiler Trainer ist und sich das dann einfach auch trauen, wie jetzt in, natürlich, ich weiß jetzt nicht, den Werdegang von Julian Nagelsmann oder Domenico Tedesco, aber die haben, glaube ich, auch jetzt nicht da gespielt, wo man sich noch dann auf die Füße getreten wird, sondern das ist schon auch ein bisschen höherklassig. Aber ich denke, dass diese Erfahrung, die auch jetzt einfach Ralf jetzt in unserem Fall mitgebracht hat, unglaublich wichtig ist. Also auch einfach für die Jungs cool ist. Ja, dass wenn Stories erzählt werden von irgendwelchen Gegenspielern oder keine Ahnung, damals in der zweiten Liga bei dem und dem Spiel war es so und so, was für die Jungs mit Sicherheit auch cool ist, aber ich auch glaube, dass es nicht so notwendig ist, dass ein Trainer diese Erfahrung hat. Was natürlich dann schon eigentlich auch eine gute Konstellation sein könnte. Mit jemandem, der jetzt nicht diese Storys hat und jemandem, der diese Storys hat.
Ja, ich glaube auch, du darfst nicht als Trainer ja und das glaube ich, es gibt ja auch viele Ex-Profis, die wirklich gute Trainer sind. Also man darf das jetzt auch nicht alles über den Kamm scheren, aber ich glaube, dass die Trainer nicht von ihren Storys leben, weil, geh mal an, du wirst ein Trainer und erzählst 3 Jahre lang, wie cool es war damals in der ersten Liga im Champions League oder also im Champions League Platz. Keine Ahnung, was irgendwann nach 2 Jahren hört ja kein Mensch mehr zu. Also ich glaube, dass am Ende des Tages schon Qualität siegt und dass es sicherlich viele Spieler gibt, die das Potenzial zu einem guten Trainer haben. Es ist ja auch ganz oft so, dass so Spieler, die halt Kapitäne waren oder was, also Tim Kraus zum Beispiel, den würde ich halt sofort eine Mannschaft geben können, weil ich weiß, der der versteht das Spiel, der ist in der Lage, eine Mannschaft zu führen, der ist ein cleverer Typ. Und aber warum sollte es nicht jemanden geben, der auch, also ich kann bezeugen, Fabi kann gut mit Menschen umgehen. Ich habe ihn aber auch schon Fußball spielen sehen und kann sagen, ich bin froh, dass die Jungs das nicht so aufgesehen haben. Also das eine schließt das andere nicht aus, würde ich jetzt einfach mal so. Sorry, das ist
okay. Das ist okay. Ich sehe es anders.
Ja.
Ja, aber das ist ja für euch eigentlich wie gemalt. Diese Entwicklung, da können wir nachher noch aufkommen, was bei euch da passiert. Aber ich würde gerne nochmal auf die jüngeren Mannschaften zurückkommen. Wie läuft denn so eine Woche in so einer Förderliga? Also wie oft trainiert eine U14? Wie ist da der Wochenablauf? Wie ist da auch euer, wenn ihr nicht so eine junge Mannschaft habt, euer Ablauf? Gegneranalyse, Eigenanalyse, was tut ihr den ganzen Tag, wenn ihr so eine U14 oder U15 trainiert?
Ja, also wenn man jetzt mal, ich kann jetzt auch von der U14 letztes Jahr erzählen, wo wir dann schon, wir haben viermal die Woche trainiert, haben am Wochenende gespielt, hatten teilweise in der Vorbereitung 2 Spiele am Wochenende, hatten Turniere, haben Hallenturniere, haben Hallentraining. Also die Jungs sind auf jeden Fall schon sehr gut ausgelastet. Und natürlich auch sind wir auch in den jungen Bereichen so, dass wir sagen, okay, wir filmen auch unsere Spiele, wir analysieren unsere Spiele. Natürlich nicht so ausgeprägt wie jetzt in der U19 oder in der U17 oder in der U21, wo wir dann auch unsere Gegneranalysen mit Videomaterial vorbereiten. Soweit ist es noch nicht, aber natürlich schon, ja, dadurch, dass wir sagen, okay, wir wollen auch einfach unseren Jungs da täglich weiter Unterstützung anbieten und täglich weiterentwickeln, dass wir die Spiele gefilmt haben, dass wir sie analysiert haben, dass wir sie mit ihnen auch nicht jede Woche, aber hin und wieder dann einfach mal angeguckt haben und angesprochen haben, um gewisse Sehen nochmal rauszusuchen. Und dann ist es schon einfach auch sehr viel Vor- und Nachbereitung von so einer Trainingseinheit. Also ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir gehen nicht raus und sagen, heute machen wir mal das und das und das, sondern wir haben es dann auch mit Sabrina zum Beispiel eingeführt, okay, wir setzen uns zusammen jeden Tag, besprechen unsere Trainingseinheiten von den verschiedenen Mannschaften. Was trainiert er heute, was trainierst du heute, wie trainierst du es, was machst du, auf was willst du Wert legen. Also dass wir da auch einfach im Austausch sind zwischen den Trainern, ja, dass auch der U11-Trainer oder U11-U12 ist bei uns ja zusammen, sieht, was trainiert die U15 heute, wie trainiert sie es, wie sind die Schwerpunkte. Also sind wir da oder beschäftigen wir schon dann täglich einfach nur mit Fußball, also nur mit der Trainingsvorbereitung. Wir haben gewisse Systeme, wo wir oder ein Programm, wo wir unsere Spieler bewerten nach dem Training mit einem Ampelsystem, nach Spielen mit Kommentaren. Also das ist einfach sehr viel drumherum, ja, organisatorisches. Wer macht am Wochenende Balljungs von den Profis zum Beispiel? Ticketbestellungen für Jugendmannschaft oder für seine eigene Mannschaft. Also du hast da schon einige Aufgaben, ja, was schon auch intensiv ist, aber andererseits beschäftigst du dich einfach wirklich täglich nur mit Fußball und das, was du halt liebst und das du am meisten Spaß machst. Aber am coolsten ist natürlich dann schon auch draußen mit den Jungs zu stehen und täglich mit ihnen zu arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch freie Zeiten, die auch wichtig sind. Auch jetzt, ja, die paar Wochen zwischen der Saison einfach wieder Abstand zu gewinnen, aber Sabrina hat jetzt heute angefangen, ich fange nächste Woche wieder an und ich freue mich schon wieder ultra drauf und das ist, glaube ich, so unser Alltag, was wir als NLZ-Trainer jetzt machen.
Aber ist im Endeffekt schon ein Fulltime-Job für dich?
Es ist auf jeden Fall schon ein enormer Aufwand. Ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich jedes so ja, als Werkstudent machen durfte, also dass ich halt auch meine Bürozeiten hatte, wo ich mich damit beschäftigt habe. Sabrina hat es vorhin auch kurz angesprochen, natürlich jetzt nicht nur, ja, es gibt bei uns jetzt keinen hauptamtlichen U14-Trainer, sondern mit ein paar anderen Bereichen noch, wie zum Beispiel Skills Lab, ja, wo sich jemand drum kümmert, oder auch jetzt ja, habe ich die Orga von den Talenttagen übernommen, also es gibt jetzt nicht diesen reinen Trainer oder das reine Trainerstellungsprofil, Stellenprofil, nicht Stellungsprofil. aber ja, du hast natürlich, was auch noch eine unglaubliche Unterstützung ist, wir haben in jedem Team 2 Co-Trainer, die dann alle natürlich nebenamtlich sind und die das halt ja, nebenbei machen, aber die dir dann natürlich auch unglaublich helfen. Wie letztes Jahr, wo mein Co-Trainer dann die Ticketbestellung zum Beispiel einfach so kleine Sachen abgenommen hat, ja, weil es natürlich ja, schon viel Arbeit ist, die man dann bewältigen muss.
Ja, Domina, wie sieht es mit der U19 da groß anders aus? Also wie unterscheidet sich der Arbeitsalltag als U19-Trainerin, Co-Trainerin zu dem, was die niedrigeren
Jahrgänge tun?
Ja, so U19, U17, U21 sind ja rein für, also die Cheftrainer sind rein, nur quasi die Mannschaft. Ja, als Co-Trainer war es halt für, bei mir noch die Aufgabe gleich, dadurch werde ich halt beim Fußballlehrer letzte Saison, das heißt Thomas Kack hat dann federführend die sportliche Sache übernommen, da habe ich ihn dann unterstützt. Klar, Roberto ist absoluter Workaholic, das heißt, er hat auch in seinen, wie auch immer er das gemacht hat, in den, ich glaube, nur 2 Stunden täglich gepennt haben, hat da relativ viel aus Hennef ausgemacht, aber wir haben uns dann auch noch um die organisatorischen Sachen hier gekümmert, also sei es jetzt Busbestellungen, Hotelreservierungen, auch so logistische Sachen einfach auch, oder auch die Betreuung der Jungs, bei der U19, das ist natürlich auch nochmal so, wir haben, oder ältere Mannschaften U19 dann nochmal krass, weil wir auch Spieler haben, die nicht mehr zur Schule gehen, weil sie einen Abschluss quasi schon gemacht haben und dann sich auch zu Recht dieses Jahr gönnen, einfach mal U19 nur Fußball zu spielen oder nur einen kleinen Nebenjob zu haben. Klar, du hast dich mit denen auch beschäftigt, hast denen auch noch, wir sind dann der familiäres NLZ auch, das heißt, ich habe auch mal mit einem ein Referat gemacht oder du holst die Jungs vom Doktor ab oder fährst sie hin oder ja, solche Sachen halt, die nebenbei anfallen zur Trainingseinheit. Also klar, die sportlichen Sachen, die der Fabi schon angesprochen hat, die ähneln sich zu einem U19, U14, U13, was auch immer. Aber es ist natürlich ganz intensiv, also es ist noch viel intensiver. Wir haben in der U19 haben wir die Möglichkeit, also in der Bundesliga, dass wir auf Spiele des Gegners zugreifen können. Also die werden von Agentur gefilmt und wir können uns die Spiele runterziehen, so viele wir wollen. Und in der Förderliga hast du halt keine gegnerischen Spiele, du hast kein Filmmaterial, das du dann mega auswerten kannst. Es sei denn, Trainer schieben sich untereinander zu oder du hast halt aus der Vorrunde ein oder wie auch immer. Also da hast du von der Analyse auf jeden Fall noch viel mehr als jetzt in unteren Mannschaften. Und natürlich der Aufwand ist größer. Also jetzt auch, wenn wir nach Karlsruhe fahren, übernachtest du halt dort. Es ist nicht so, dass du nur eine Stunde irgendwie hinfährst, sondern der zeitliche Aufwand ist schon nochmal extrem.
Es ist gerade schon ein paar Mal das Schlagwort Skillslab gefallen. Es ist ehrlich gesagt sowas, das ist schon irgendwie, es schwirrt ja schon so oft irgendwie auch rum oder irgendwie, ich weiß nicht, manche noch steht so anders gilt, aber nee. Was tut ihr in diesem Skillslab?
ja, ich glaube, dass wahrscheinlich eher der Name Football Nord ein bisschen geläufiger ist, was jetzt in Dortmund oder Hoffenheim steht. Ähnelt sich eigentlich null, aber ist ungefähr das gleiche Prinzip. ja, ist halt, ja, ich glaube, es wird als innovatives Trainingstool, danke, bezeichnet. Also wir haben vor, jetzt muss ich lügen, im März, glaube ich, haben wir das Ding eröffnet. Das ist ein Gerät, in dem wir einfach verschiedene Trainingssachen noch simulieren können. Also wir haben da Ballmaschinen drin, 6 Stück mit verschiedenen Leinwänden noch, auf die dann verschiedene Sachen projiziert werden können. Also wir können Tor projizieren, ja, wo wir dann den Ball aus der Ballmaschine bekommen. Du musst ihn einmal annehmen und dann in das Tor schießen zum Beispiel, das halt auch in eine Echtgröße ist. Du hast Übungen zur Handlungsschnelligkeit, du musst den Ball annehmen, musst dich einmal aufdrehen, musst den Mitspieler, der auch wieder auf diese Leinwand projiziert wird, in den Fuß spielen, der sich auch mal bewegt, der mal steht, der mal mit Gegenspieler da ist. Also wir können ein Torwarttraining da hinten drin machen, können da auch ein echtes Tor reinstellen und dann werden da die Bälle bis 100 km/h auf das Tor geballert. Und ja, das ist halt nochmal so ein Trainingstool, wo wir dann einfach uns nochmal, erstens ein brutales Alleinstellungsmerkmal, also das Gerät gibt es nur einmal in Österreich, in Graz, und die haben das jetzt bei uns zum ersten Mal extern irgendwo aufgebaut oder halt eröffnet, und ja, das gibt es jetzt so in Deutschland halt noch nicht, wie das jetzt klar ist. Es gibt diese Fubonauten, wo du aber halt einfach nur statisch Minitore drin hast und Ballmaschinen hast, wo du den Ball immer in das Minitor spielst, und da hast du halt einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten mit ein paar Spieltorschuss. Wir können Flanken da drin machen, wo du dann Kopfballübungen machst, und mit jeglichen Spielsituationen halt nochmal. Und das Ganze ist halt dann in einem Sechseck. Nee. Egal. angeordnet, das heißt, du hast halt wirklich nahezu 360 Grad um dich rum, wo du halt dann mit vielen, vielen Optionen noch arbeiten kannst. Ja, und da sind wir jetzt gerade noch in dieser längeren Kennenlernphase, wo dann die Jugendmannschaften reingehen, aber halt auch die Profis, und dann wirklich von der U11 bis zu den Profis, in die Jungs dann in Kleingruppen reingehen können und sich nochmal nochmal auf verschiedensten Ebenen.
Zu kleinen Gruppen, weil ich wollte gerade nachfragen, ist das was, wo individuell nur ein Spieler irgendwie aktiv ist oder gibt es auch irgendwie
Genau, also es ist schon intensiv. Ja, wenn du dann da 20 Bälle immer aus der Ballmaschine kriegst und dann musst du dich aufdrehen und musst dahin passen und wieder zurück und wieder von vorne. Deswegen gehen wir da meistens mit so 2, 3, 4 Spielern rein. Ja, damit du halt einfach immer durchtauschen kannst und diese kurze Waschenaufpause haben. Aber sonst natürlich, ja, Spieler, die länger jetzt raus waren, die verletzt waren, sie wieder ranzuführen, ja, dass der da hinten halt schon mal 800 Bälle gespielt hat, jetzt übertrieben gesagt, bevor er auf den Trainingsplatz geht. Dafür ist es halt einfach überragend, ja, weil du eine enorme Wiederholungszahl hast und du hast halt Bälle, die punktgenau kommen. Ja, wenn du jetzt die 1000 zu zweit hinstellst, selbst mit den Profis kommen halt vielleicht von 10 Flanken 8 an, ja, und da kommen halt von 10 10 an. Und da auch, wo du sie hin möchtest, und deswegen ja, schon richtig cool.
Ja, du kannst auch Level einstellen, also der Schwierigkeitsgrad ist auch bei den kleineren, aber vor allem auch, wenn du den verletzten Spieler ranführst, dass der jetzt eben nicht mit 100 km/h einen Ball ins Spiel bekommt, nachdem er Mittelfußbruch hatte, sondern vielleicht halt mit keine Ahnung, 30, wie auch immer. Kannst halt da variieren. Und es gibt ein Punktesystem,
das finden die auch. Ja, das hat er auch richtig cool. Also wir waren auch schon noch für den Trainer da hinten und dann wird halt sich gebettelt bei den Torschussübungen und ist schwer zu ertragen, wenn dann jemand anders mehr Punkte hat als du selbst. Weil da muss man nochmal ran.
Willst du von dir erzählen?
Ja, meine ist gerostet nicht so gut, leider. Aber es liegt daran, dass ich oft wenn Leute vorbeikommen, um sich das anzuschauen, dann spielen die ja mit meinem Account und dadurch ist es ein bisschen unausgewogen. Also es ist schwer, dass
das ist ungünstig,
ich dann, natürlich. Ja, dass mein Level hochhalten kann.
Also auch die Tabelle nicht in die Shownotes reinschreiben. Nicht spannend, müssen wir einen Tag der offenen Tür machen.
Wir können gerne später nochmal hintergucken.
Sabino, du hast vorhin schon mal eine Personalie angesprochen, über die wir eigentlich auch gerne reden würden. Das ist ein bisschen frech vielleicht, aber Reto Petzold ist ja, also wir schätzen ihn von außen. Wir reden anscheinend teilweise auch nicht unbedingt das Sinnvollste über ihn. aber deswegen wollten wir eigentlich gerne auch mit dir einfach nochmal ein bisschen was erfahren darüber, wie du ihn so im Arbeitsalltag erlebst. Ich habe auch gelesen, dass du wirklich von dir aus den Wunsch hattest, mit ihm zusammenarbeiten zu können und als Co-Trainer unter ihm zu arbeiten. Deswegen würde mich Martin eigentlich auch tierisch da mal interessieren, wie du das so im Arbeitsalltag mit ihm erlebst und siehst. Was ist das für ein Typ?
Ja, habt ihr Zeit, oder? Ja, also für mich ist Fabi lacht und so. für mich ist Roberto menschlich wie inhaltlich einfach, ja, also eine komplette Eins. Ich habe, also Roberto ist jetzt nicht mega präsent, das ist, glaube ich, auch so eine Charaktereigenschaft, die, wenn man ihn kennenlernt und ein bisschen hinter die Kulisse guckt, auch sehr schätzen. Also er ist niemand, der sich irgendwie öffentlich in den Mittelpunkt drängt. Und er hätte wirklich auch nach der Saison vor allem einen Grund dazu, sondern er ist einfach so, wie er ist und er ist trotzdem in seiner Sache sehr bescheiden. Wenn, ich kann mich erinnern, wir hatten die erste, also ich wusste, okay, er wusste von Roland hat ihn geholt. Ich wusste, dass es inhaltlich ein unfassbarer Trainer ist, auch nach dem Aufstieg. Und ich hatte einfach Lust, bei ihm zu lernen, weil trotzdem, ich wusste nicht viel von ihm, aber das, was ich gesehen habe, hat einfach Hand und Fuß. Und ich kann mich erinnern an die erste Trainingseinheit, die wir zusammen hatten, weil er ja schon ein ruhiger Typ ist eigentlich, wenn man ihn so, also von außen erlebt. Ich glaube, wenn der Fabi dann nochmal einen Blick drauf wirft, wenn man nicht mit ihm zusammenarbeitet, ist er jetzt nicht so, ja, so mega präsent, wie ich vorher schon meinte. Aber das Krasse ist, er treibt einfach alle Menschen um sich an das absolute Maximum. Und ich kann mich eben erinnern, um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, dass er im ersten Training zu den Jungs gesagt hat, ich werde euch in jeder Trainingseinheit an euer komplettes Maximum treiben. Und ich dachte mir, ja gut, es wird vielleicht so zweimal die Woche passieren oder wie auch immer. Aber ich kann hier wirklich sagen, also Fabian, wenn ich glaube, so bestätige ich auch nicht, dass ich das erzählt habe, ich habe sowas noch nie erlebt. Also diese, auch einfach das Trainerteam aus drum, du bist, er ist auf seine Art, also eine freundliche Art, mega fordernd, aber er treibt einfach alle Personen um sich an die komplette Grenze, an die komplette Leistungsgrenze. Und dann, und das sieht man oft nicht, weil man ihn an der Seitenlinie erlebt, das habe ich ja, da habe ich zu Martin dann damals in dem Podcast gesagt, es gibt's nicht, guck ihn doch mal ein bisschen genauer an. Ich glaube, es gibt wenige Trainer, die sich so sehr für die Spieler einsetzen und sie so schätzen und lieben, wer es tut. Also auch darüber spricht er nicht. Wir hatten Reha-Patienten und der hat einen Fußballlehrer gemacht, der hat zwei kleine Kinder, eine Frau, ein Haus, musste sich da auch noch alles drum kümmern und war dann vom Sonntag bis Mittwoch immer beim Fußballlehrer, Donnerstag, Freitag und am Wochenende dann da und hatten halt Reha-Patienten und erfährst halt irgendwie, dass er die halt auch noch in Regensburg, München, keine Ahnung, besucht hat, um halt einfach zu wissen, hey, wie geht's den Jungs? Und das ist schon mega, mega den Kopf bekommen. das ist schon krass besonders. Also vor allem, weil er halt nicht damit ausieren geht, sondern es einfach ja, so nebenher läuft. Und von seiner Art zu spielen, manche denken dann auch immer, ja, er kann nur hoch und weit spielen und da wurden wir da oft auch für kritisiert. Er passt seine Sache immer der Situation an. Also was sind die Gegebenheiten, wie sieht die Aufgabe aus? Und ich glaube, also ich habe auch da relativ viele Fahrten dann mit ihm zusammen gehabt, weil er dann immer weiter nach Hennef gefahren ist und es ist einfach mega interessant, dass er ist vielseitiger als viele Menschen denken einfach. Weil trotzdem ist er straight, er ist fordernd, er ist geradlinig, du weißt immer, woran du bist bei ihm. Und ich könnte bis morgen wahrscheinlich darüber reden. Wenn es irgendwann mal dazu kommt, dass eine Biografie geschrieben werden muss, dann hoffe ich, dass ich eingeladen werde, weil ich mir auf jeden Fall viel aufgeschrieben habe. Also auch jetzt mit der Art, wie er am Spielfeld dran ist, das mag jetzt vielleicht nicht, weil ich jetzt auf das aufgreife, was du ja angedeutet hast. Er ist halt mega emotional, weil er voll in seinem Film. Aber er erwartet ja auch von seinen Spielern, dass sie voll im Film sind. Und er erwartet ja auch von seinen Spielern, dass sie teilweise unmenschliche Dinge machen. Ich meine, wenn man unsere Laufwerte mal anschaut, ich glaube, da waren wir mal absolute Spitze in der Bundesliga und auch da, das lebt er halt. Also er lebt halt diese Verrücktheit, die Spieler auf dem Platz, die lebt er halt auf der Linie und trotzdem kann ich euch garantieren, dass er sie liebt, wie auch alle rundherum. Also was er auch für mich schon getan hat, das hätte ich aufgrund der kurzen Zusammengehörigkeit, die wir jetzt hatten, auch nicht gedacht. Also wir sind, glaube ich, auch richtig gute Freunde geworden einfach. Ja, und ich glaube, dass er Profitrainer wird. Oder ich bin mir relativ sicher. Ich hoffe es.
Wir hoffen es auch vor allem, dass es hier ist.
Ja, das beantwortet dann mal eine Anschlussfrage. Mittelfristig unser Profitrainer? Hoffentlich ja.
Ja.
Dein Gefühl?
Mein Gefühl ist, dass ich denke, dass es auf jeden Fall mittelfristig wird. Wo, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass, klar, kann mir jetzt keiner übel nehmen, weil ich jetzt natürlich mega gewünscht, wenn es jetzt passiert wäre. War auch krass stolz, also damals das HSV-Spiel gemacht hat, ist auch schon überragend. Und ich weiß auch, also er hat einfach drauf, also auch mit den Profis. Und weil ich glaube, ihr habt auch mal die Frage gestellt, hey, wie kann er denn auf Profisportler wirken oder funktioniert das, wie er mit seiner fordernden Art ist? Ich glaube ja, also ich bin mir relativ sicher, weil er ist mega intelligent und kann sich auch mega gut anpassen. Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aber er ist halt trotzdem ein Typ, der, glaube ich, auch eher so einen bodenständigen Verein. Also es ist bei ihm auch, er hat auch am Ende immer noch die Kabine sauber zusammengekehrt zum Beispiel. Also das natürlich auch von anderen Cheftrainern noch nie gesehen habe, sondern da war die Kabine dreckig und dann steht er halt da und hebt noch die Papierchen auf oder die halbe Banane oder kehrt raus oder sowas. Also ich glaube, dass seine Art, er ist sehr anspruchslos, was solche Sachen anbelangt, auch organisatorisch, weil ich auch die Hotels immer gebucht habe und da war jetzt nicht, boah, such mir irgendein Hotel, da hat er wohl eine ganz ruhige Lage haben oder sowas. Dann hat er gesagt, gut, wir brauchen ein Bett, wo wir schlafen können und gut. Also er ist halt ein sehr bodenständiger Typ, was das anbelangt und deswegen glaube ich, dass er so einen Verein dann braucht oder das super zu ihm passen würde.
Einer, der bis unserem Gefühl nach ja doch dann auch wirklich zu unserem Verein passen würde oder wie seht ihr nach den Charakteristika unseren Verein und auch die Profimannschaft? Dieses Bodenständige, also das, was wir gerne predigen, was natürlich, ja, wir wollen es nicht vertiefen, weil wir letztes Jahr auch mal gesagt haben, dass es vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist, auch im Profiverein durch die Erstliga-Jahre. Wie ist das euer Gefühl, so auch der Gesamtverein? Wie wird das gelebt?
Ja, also bei den Mitarbeitern, also wie gesagt, wir sind bei den Profis, du bist zwar schon dabei, aber jetzt nicht. Du bist nicht voll drin und deswegen tut man sich, glaube ich, auch immer schwer, da ein Urteil zu fällen bei Dingen, die man halt nicht wirklich involviert ist. Also möchte ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ich weiß nur, dass was in dem letzten Jahr hier in der Geschäftsstelle war, also mit den Mitarbeitern und untereinander, und das war schon sensationell. Also ich glaube, das war auch so dieser krasse Bruch, den wir hatten, dass wir es halt nie, nicht geschafft haben, weil wir, glaube, diese Bodenständigkeit, das es auch ausgezeichnet hat, dass wir eben so zusammengehalten haben, weil normalerweise, mein Gott, wir sind ja nicht so viele jetzt, wie vielleicht in so einem großer Verein wie Bayern, Dortmund, was auch immer. Aber ich, wenn es mir aussuchen könnte, würde mir wünschen, dass wir ein junger, innovativer, bodenständiger, demütiger Ausbildungsverein werden, der ja sehr gut der sich in der zweiten Liga sehr gut etabliert. Klar, die dritte Liga ist jetzt erstmal das, was angenommen werden muss, und das ist auch eine Chance, also es ist auch ein Neuanfang und man kann es auch als eine Chance sehen, vor allem auch für uns. Also wir sind ja in einem Urlaub und sind fast durchgedreht, dass dann all unsere Jungs da mittrainiert haben und gespielt haben. Aber ich glaube, dass es uns sehr gut zu Gesicht steht, wie es jetzt gerade im Moment ist, und gerne auch in Zukunft mit ein mittelfristiger, wann auch immer, in Zukunft mit Roberto.
So was ergänzen?
Ja, ich glaube schon, also auch nur mal einfach auf die Geschäftsstelle oder aufs NLZ einzugehen oder besonders einfach hier auf dieses Gebäude, weil das ja doch irgendwie das Herzstück dann auch des Vereins ist. Ich glaube, auch wenn wir, ich weiß nicht, ob wir es offiziell gemacht haben, aber wir haben uns schon immer so das Familiäre auf die Fahne geschrieben, und ich glaube schon, dass wir jetzt besonders hier in dem Verein mit der Geschäftsstelle und mit dem Nachwuchsbereich das auch auf jeden Fall auch verkörpern. Also die Sabrina hat es angesprochen, diese doch sehr intensive und schwierige Phase jetzt unserer ersten Mannschaft in der letzten Saison, wie wir da als, ja, nicht nur hier die Mitarbeiter im NLZ, sondern auch oben in der Geschäftsstelle, wie wir da eigentlich zusammengewachsen sind oder eine richtige Truppe geworden sind. Ja, wir sind täglich oben, sie sind auch mal bei uns, ja, die schauen bei unseren Spielen zu, die Mitarbeiter von oben, wir unterhalten uns gerne, ja, wir sehen uns auch einfach täglich, auch hier in den Jugendmannschaften. Ja, jeder Trainer kennt eigentlich jeden Spieler, ja, jeder Spieler kennt jeden Trainer, man begrüßt sich, man unterhaltet sich, und das ist halt schon, finde ich, sollte schon unseren Verein auch auszeichnen, und das, glaube ich, haben wir jetzt auch schon so getan, und deswegen ist es ja schon schön hier.
Ja, ich glaube, das ist auch jetzt, also klar, mit Flo und Michi Henkel, dass sie ja auch aus hier, also auch eine Vergangenheit haben und auch, glaube ich, das Leben, also Flo kenne ich Michi Henkel nicht so gut, aber Flo auf jeden Fall, weil der auch ja richtig viele Spiele gesehen hat, wenn es jetzt auch mal darum ging, einen U12-Spieler, nehmen wir den oder nicht, dann war der in der Vergangenheit auch mal draußen am Platz und hat auch als Chef-Scout Profis damit geguckt, also ob wir den jetzt nehmen sollen oder nicht. Und ja, jetzt auch mit dem, das neue Trainerteam kenne ich jetzt noch nicht so gut, aber ja, der Chef ist auch ein richtig angenehmer, netter Typ und hat sich auch schon Zeit für uns genommen und viel mit uns an der Kaffeemaschine gesprochen. Und ich glaube, dass solche Charaktere gut zu uns passen, einfach weil wir, ich glaube, wir tun gut daran, nicht durchzudrehen, sondern einfach Schritt für Schritt zu gehen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir dieser Ausbildungsverein, ich glaube, so Freiburg in Klein wäre mit einer nachhaltigen Kontinuität, so auf gewissen Positionen, schon sehr schön.
Manche Leute können früh unterschreiben.
Ja, also von dem. Ich habe alles, was ich jetzt gehört habe, macht mich unglaublich stolz irgendwie, dass es halt genau der Verein ist, wie es jetzt sagt, dass es an vielen Stellen genau das ist, was ich mir auch immer wünsche, wo wir vielleicht als Fans ja, so ein bisschen noch an der einen oder anderen Stelle einfach das von außen sehen und da vielleicht nicht so genau drin sind in diesem Zusammenhalt, wie ihr es vielleicht jetzt gerade dargestellt habt. Das ist vielleicht einfach noch der nächste Schritt, auch für die nächsten Jahre, dass wir da auch ja, Leute, die ja, immer da sind, im Stadion sind, noch ein bisschen mehr sogar mit reinholen. Aber ansonsten, das ist, ja, du sprichst mir aus der Seele, wenn du sagst, diese Demut. Das hat mir, ja, natürlich klar, beim Profibereich an der einen oder anderen Stelle, gerade nach dem Bundesliga-Aufstieg, ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, wir sind auf dem besten Weg, dass wir da das jetzt wieder lernen, alles. Schließt so, glaube ich, ein bisschen die Frage auch an, wie sehr der Bundesliga oder der Abstieg in die dritte Liga jetzt für euch auch im NLZ Konsequenzen hat. Man hört ja schon an der einen oder anderen Stelle, dass halt auch mehr Personal eingespart werden muss. Wie trifft euch das?
Ja, finanziell auf jeden Fall schon wenn es darum ging, dass es halt einfacher war, ins Trainingslager zu fahren, als es jetzt ist, weil halt einfach Kosten eingespart werden. Was natürlich im ersten Moment für uns ein Schlag ins Gesicht ist, weil wir sagen, gut, wir wollen halt auf dem gleichen Niveau weiterarbeiten, wie wir halt die Jahre davor haben. Weil man muss auch ganz klar sagen, wir sind mega gewachsen und haben uns auch qualitativ extrem verstärkt, nicht nur von den Anzahl der Mitarbeiter, sondern auch einfach von der Qualität, die wir dazu bekommen haben. Wir haben jetzt einen neuen Athletiktrainer noch zusätzlich bekommen, dann haben wir einen Torwartkoordinator, Dennis, der auch beim DFB noch zusätzlich Torwarttrainer ist. Und ja, jetzt müssen halt Pakete geschnürt werden, weil ja, die Leute schon irgendwie gehalten werden müssen oder gewollt werden. Das ist ja auch das Schöne daran. Aber trotzdem merkst du es natürlich, wäre schon cool, jetzt ins Trainingslager zu fahren und keine Ahnung, da jetzt nicht so drauf zu gucken oder aber es ist auch irgendwo, klar, es ist nachvollziehbar, wenn du in der Position bist und meinst, okay, du hast ja jetzt so und so viele Millionen weniger, sprechen von Millionen. Ne? Also es ist nicht so, dass wir über 1.000 Euro sprechen und dann kann ich schon nachvollziehen oder können wir mit einem reflektierteren Blick schon nachvollziehen, was getan werden muss, damit man halt nicht komplett ins Nichts absinkt. Also du darfst jetzt auch nicht zur Hauswirtschaft und dann, gut, jetzt habe ich noch, jetzt haue ich alles raus, sondern glaube ich, du musst schon da nachhaltig denken und ja, das tut weh im ersten Moment, aber ich glaube, dass wir das haben wir uns jetzt auch so vorgenommen, wie auch der Fabi schon gesagt hat, viele Sitzungen haben und was auch immer, dass wir da versuchen, die Qualität, oder wir werden die Qualität hochhalten, die Personalien haben sich jetzt nicht groß verändert, aber jetzt trotzdem Einsparungen getroffen werden müssen, weil das Wichtigste ist die Arbeit an unseren Spielern und die müssen wir gewährleisten und das werden wir auch auf jeden Fall. Also auch, wenn es halt dann vielleicht kein Trainingslager gibt, weil dann trainieren wir halt hier. Also die Bedingungen sind jetzt nicht, wie vorher schon gesagt, als du reingekommen bist, nicht so schlecht. Also uns geht es hier schon sehr gut. Ja, wenn es jemanden gibt, der uns gerne ein Trainingslager dann sponsert, dann her damit. Ansonsten ja, gilt es einfach die Arbeit an den Jungs und die müssen wir hoch aufrechterhalten. Es bedarf kein Geld, ein gutes Training zu machen, sondern dafür sind wir verantwortlich am Ende.
Ja, natürlich gibt es ja schon gewisse Sachen, die jetzt vielleicht nicht, oder sagen wir so, ja, als Trainer wünscht man sich schon immer gerne noch das ein oder andere Trainingsutensil oder noch das ein oder andere Equipment und natürlich steht das jetzt erstmal hinten an, aber das ist jetzt kein großer Bruch oder kein großer Beinbruch jetzt hier da, dass irgendwas nicht so weiterläuft, wie wir es vorstellen. Ich habe Ihnen jetzt gesagt, wir haben halt einfach eine kranke Verantwortung als Jugendtrainer, es kommen Spieler hierher, die den großen Traum haben, einfach Fußballprofi zu werden. Und ihnen, also wir sind ihnen mehr als schuldig, einfach da den besten Rat und Tat zur Seite zu stehen und sie da einfach versuchen hinzubringen. Und darum geht es jetzt nicht, dass wir jetzt 3 Wochen nach Spanien fahren, sondern dann bleiben wir, wie gesagt, hier im Trainingsgelände und müssen halt hier einfach da unsere Verantwortung gerecht werden und darstellen. Und deswegen ist es jetzt. Klar gab es Einbußen, klar gab es personelle Veränderungen, aber wir werden trotzdem versuchen, dass wir die leider jetzt nicht ganz so erfolgreiche NLZ-Saison, die jetzt natürlich letztes Jahr schon nochmal auf ein gewisses Maß gebracht wurde, dass wir da jetzt wieder angreifen und dass wir da wieder versuchen, wieder mit U17 hochzukommen, mit U16 hochzukommen und einfach wieder ein geiles NLZ sind.
Ja, prima. Am Ende langsam zum Schluss kommt, also hast du noch sehr viele Themen auf deinem Zettel, Martin? Du hast auch einen Zettel.
Wie immer.
Ja klar, immer gut vorbereitet.
Gab schon mal Sendungen ohne Zettel?
Also bei mir nicht, bei Marco.
Ich kann mich gerade auch nicht erinnern.
Vielleicht wir als Amateure nichts aufgeschrieben haben. Ne?
Ein oder andere Folge. Aber ich habe das alles im Kopf. Nee, darüber müssen wir in Zukunft noch. Ja. Wollte ich euch mal fragen, wie sind eure sportliche Erwartungen für die nächste Saison? Also ich habe vorher schon so ein bisschen rausgehört, dass es euch da nicht so darum geht, sondern einfach darum geht, die einzelnen Spieler zu entwickeln, unabhängig davon, was jetzt wirklich am Ende des Tages dasteht. Wollt ihr da das nochmal?
Jetzt in unseren Mannschaften oder in unserer ersten Mannschaft?
Natürlich eure Mannschaft. Ne? Das ist natürlich zuerst mal eure Mannschaften.
Ja, wir sind ja vorhin schon darauf eingegangen, dass jetzt ein bisschen anders ist für mich, weil es jetzt nicht darum geht, dass wir einfach gucken, wo wir am Ende der Saison stehen, sondern es ist jetzt das erste Jahr, wo es dann wirklich auch um Punkte geht, wo es um einen Abstiegsplatz geht, der zu vergeben ist. Und ja, wir jetzt in dieser Regionalliga Bayern sind, wo wir halt mit diesen ganzen LEZs, Bayern, Augsburg, 60 und so weiter und so fort, mit den Kickers, die jetzt noch mit hochgekommen sind, über 12 Kickers, dass wir da jetzt einfach das Ziel Klassenerhalt jetzt haben bei uns. Und ja, das wird jetzt für eine schon eine Veränderung für mich oder auch für die Jungs. Ja, es wird leider nicht mehr jeder mindestens ein Drittel spielen oder es wird nicht mehr diese Drittelregelung geben, sondern es gibt jetzt wirklich, ja, es gibt dieser erste Step in Leistungsfußball. Und deswegen, ja, das große Ziel bei mir, Klassenerhalt, und das wollen wir auf jeden Fall erreichen.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht mal ganz kurz die Struktur erklären, was denn wie in welchen Altersbereichen wichtig ist, weil ich glaube da, also wir haben einen Grundlage- und Aufbaubereich, wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, oder 2 Jahren unsere U10 abgemeldet und haben an 6 Standorten in Bayern oder in nahe
Oberbayern.
In Oberbayern haben wir Perspektivteams, so nennen wir die, mit denen da holen wir aus, also wir haben, da ist der Fabi dann Bewanderter, was das die Standorte anbelangt. Aber da haben wir zum Beispiel jetzt in Kirchheim einen Ort, wo wir am Sonntag trainieren und dort die besten Spieler zusammenholen und dann quasi diesen Pool aus diesen 6 verschiedenen Standorten unsere U11 gründen hier. Und damit beginnt unser Grundlagenbereich. Also wir haben dann einen Grundlagen- und Aufbaubereich, ist von den Perspektivteams bis zu U15, wo wir die Jungs dann versuchen, zum Leistungsfußball, der dann ab der U16 angeht, auszubilden. Und also die U12 spielt, die spielen alle in den höchsten Ligen bis zu U15. Die U11 spielt in der U13 Kreisklasse, die U12 spielen in der U13 BOL, also da ist es schon wichtig, dass wir die Ligen auch halten. Nichtsdestotrotz ist es da vom Ergebnis natürlich jetzt überhaupt nicht, also erstrangig. Und dann die U13 und U14 ist ein super Modell, das in Bayern eingeführt wurde, dass alle NLZs eine Runde zusammenspielen. Es gibt weder Auf- noch Abstieg, man spielt 3x25 und es gibt so solche Soll-Regeln. Jeder Spieler soll mindestens ein Drittel spielen. Man darf 7-mal wechseln, also nicht so wie jetzt ab der U15, wo du noch 4-mal wechseln darfst. Damit die Spielzeit einfach gewährleistet ist und dass es nicht darum geht, am Ende des Tages zu gewinnen. Und das interpretieren wir bei uns im NLZ, wie der Fabio also eingangs schon meinte, relativ gut, weil es eben nicht wichtig ist für uns, erst in der Förderliga zu werden, sondern wir wollen einfach die Spielzeiten und die Entwicklung der Jungs. Aber zu all dieser Entwicklung der Jungs und zu diesen Vorbereitungen auf den Profisport gehört auch irgendwann Ergebnisse erzielen können und auch damit umgehen, wenn es nicht so gut läuft. Und das ist dann der erste Step beim Fabi jetzt quasi in der U15 Regionalliga, da es jetzt nur einen Absteiger gibt. Trotzdem dürfen sie nicht absteigen und die Jungs sind, was sie in der U14 gewohnt waren, dass sie alle spielen, jetzt nicht mehr. Jetzt darf es nur 4-mal wechseln. Das endet damit, endet der Aufbaubereich und ab U16 ist dann der Leistungsbereich, in dem es dann natürlich darum geht, dass wir unsere Spieler auf den Leistungsfußball vorbereiten und wir Ergebnisse erzielen müssen. Die Grenze ist da relativ schmal zwischen, wie bilde ich individuell aus, was natürlich immer noch, wo ja gemeint ist, wir werden nie eine komplette Mannschaft rausbringen, aber trotzdem müssen die Jungs auch lernen, in dem Leistungsbereich als Individuum quasi sich zu entwickeln und zu wachsen. Und deswegen ab U16 geht es darum, um die Wurst und ums Gewinnen dann oder höchste Liga zu erzielen. Und ja, da wir jetzt mit der U17 abgestiegen sind, musste die U16 ja auch in die Landesliga runter. Also sie hatten, wie die U21, hätten auch sportlich die Klasse gehalten, also die U17 Bayernliga, also jetzt von uns aus gesehen die U17 Landesliga, dann die U17 Bayernliga und dann die U17 Bundesliga. Und dadurch, dass unsere U17 Bundesliga-Mannschaft in die Bayernliga runter musste, mussten wir auch eins runter. Und ja, wir wollen natürlich sinnvollerweise mit allen Mannschaften in den höchsten Ligen spielen. Und es gilt schon, da wieder die Position einzunehmen in beiden Mannschaften, U17 und U16.
Also es muss die U17 wieder aufsteigen, damit du quasi auch wieder mit deiner Mannschaft aufsteigen kannst. Ja, ansonsten, sportlich ist das, denke ich. Vielleicht können wir nochmal irgendwie den Schlenk machen. Wir haben jetzt irgendwie ein bisschen geredet, was die Mannschaften so irgendwie im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren irgendwie anstreben. Vielleicht nochmal zu euch persönlich irgendwie den Bogen zurückspannen. Wie soll es bei euch so sich in den nächsten Jahren entwickeln? Gibt es irgendwie Ziele, Ausbildungen? Wo seht ihr euch in den nächsten Jahren so?
Ja, also ich glaube, es ist schon jetzt ein rasanter Aufstieg bei mir jetzt war. Also als erste Trainerstation oder Co-Trainer im NLZ zu sein und dann halt ja nach 2 Jahren die eigene Mannschaft zu bekommen, dann in der U17 zu, also in der U17 und U19 als Co-Trainer noch dabei und dann jetzt U14 und jetzt U15. Das sind jetzt schon schon viele, viele Stationen gewesen, wo ich jetzt glaube ich, ja, mir das jetzt am Anfang nicht so erträumt hätte, dass ich da jetzt in 4 Jahre später als U15-Trainer sitze. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. aber sonst, ja, natürlich einfach immer diese Weiterentwicklung auch bei mir selbst. Also nicht nur immer, wir reden ja immer von den Spielern, aber natürlich geht es auch um uns. Also sind ja alle, wie schon gesagt, sehr junge Trainer und müssen auch erstmal noch uns entwickeln und müssen noch extrem viel lernen. Und das ist halt schon so mein großes Ziel, auch jetzt natürlich noch gekoppelt mit den Trainerlizenzen, dass man da sich stetig weiterentwickelt und die auch weitermacht. Aber sonst habe ich jetzt nicht das Ziel, dass ich sage, okay, ich möchte in 2 Jahren Bundesliga trainieren oder sonst was, sondern da einfach jetzt wirklich dieses Step by Step und jetzt erstmal, ja, erstmal das Vertrauen zurückzahlen, dass ich die U15 vom FC Ingolstadt trainieren darf und mich da erstmal beweisen und dann natürlich auch noch das Studium nebenbei irgendwie meistern und dann ja einfach gucken, was hingeht. Aber ich glaube schon, dass man ein bisschen sagen kann, wie es halt bei den Jungs auch ist, man hat schon auch den Traum dann irgendwie ja, einfach Profitrainer zu sein oder ein Fußballtrainer zu sein und damit sein Geld zu verdienen. Und deswegen wäre das dann so ein sehr, sehr langfristiges Ziel. Aber jetzt erstmal U15 und dann einfach gucken, was sich noch alles ergibt.
Demütig.
Demütig sein, natürlich.
Für die Sabina?
Ja, also mein Werdegang war eigentlich perfekt bis dato. Ich habe im Grundlagenbereich gestartet, durfte im Aufbaubereich sein, dann im Leistungsbereich Co-Trainer. Jetzt bekomme ich eine Mannschaft. Aber auch da würde ich sagen, jetzt vor allem das Highlight letztes Jahr natürlich, also die Co-Trainerstelle war für mich schon ein absolutes Highlight, aber dann am Ende, da habe ich ja im Leben nicht mit gerechnet, habe ich natürlich Blut geleckt und möchte mittelfristig mittlerweile, glaube ich, also jetzt war früher immer alles ganz langfristig angelegt, aber mittelfristig mittlerweile in der Bundesliga, also in der U17, also in der Junioren-Bundesliga-Mannschaft trainieren, in der U17 oder U19, weil ich einfach auch gemerkt habe in der Zeit, also die U19 war für mich auch so eine Testphase, ob ich da überhaupt zu bereit bin oder ob es überhaupt funktioniert mit meiner Art. Das muss man ja auch wissen, ob man dafür überhaupt gemacht ist, auch für den Leistungsbereich und wie kommt es bei den Spielern an. Und habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren und dadurch hat sich natürlich mein Traum jetzt ja sehr intensiv daraus gerichtet, dass ich das sehr gerne bald, nicht direkt morgen, aber schon in dem Leistungsbereich arbeiten. Und 16 ist jetzt wieder der nächste Step. Und dann jetzt gekoppelt mit der sportlichen Leitung, jetzt auch die Verantwortung für meine Trainerkollegen dann zu haben und mit ihnen gemeinsam, weil ich schon so ein sehr kooperativer Mensch bin und freue mich einfach auch mit den Jungs hier, die alle, also Fabi ist da sehr demütig, aber man kann auch sagen, dass Fabi einfach mega talentiert ist und da haben wir auch einfach viele Trainer, jetzt auch Max Gärtner, der die U14 macht und Maxi Gobe U13, dann mit Domi Hermann, auch unsere Co-Trainer, die wir hier ranführen wollen, weil wir eine Perspektive sehen. Und ich glaube, dass wir mit der Manpower, die wir haben, mit dem Vertrauen, das wir von unserer NLZ-Führung bekommen, dass wir da auf jeden Fall was bewegen wollen. Und da will ich einfach ein Teil davon sein. Ich meine, ich bin Schanzer durch und durch und ich glaube, hier ein Weggang wird sich für mich ja schon, wäre schon was Krasses, also ein krasser Einschnitt. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir bewusst, dass es irgendwann passieren wird. Und den Weg will ich dann auch gehen. Und meine Lizenz, ja, Studium will ich jetzt dieses Jahr beenden. Und meine Lizenz würde ich auch mittelfristig, also unbedingt gerne den Fußballlehrer machen. Also, bisschen weniger Demut. Viel Selbstvertrauen.
Ja, es ist eigentlich schon, also ich finde es immer ziemlich krass eigentlich, weil Sabine hat es angesagt, sie ist hier aufgewachsen, ich bin hier aufgewachsen. Martin und ich kennen im ESV und keine Ahnung, also das ist halt, ich bin ja eigentlich auch schon mit dem FC Ingolstadt aufgewachsen und dann ist es halt schon krass, wenn ich dann ja auch immer als Fußballverrückter dann das hier jetzt machen darf und deswegen ist die Demut schon ganz gut.
Schöne Schlusswort
eigentlich. Schöne Schlusswort, würde ich sagen, ja. Dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, außer euch beiden herzlich dafür zu danken, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so tolle, spannende Insights an eure Jugend zu geben. Und wir wünschen euch natürlich alles Beste für eure demütigen oder weniger demütigen Ziele. Und ich denke, man sieht sich sicherlich nochmal, hört sich auch nochmal. Ja.
Ja, auch danke, dass wir da sein durften. Wir verfolgen das natürlich immer schon und freuen uns, dass auch in diesem Jugendbereich einfach auch Interesse da war von eurer Seite. Und hoffen, dass es auch vielen anderen so geht.
Ja, liegt uns sehr im Herzen, dass wir das jedem näher bringen, dass ein Fußballverein nicht nur aus einer Profimannschaft besteht.
Genau. Das ist auch ein guter Schlusspunkt.
Sehr schön. Jetzt haben wir drei Schlusspunkte und wir sagen Servus.